Stichwort Arbeiterwiderstand. Du sprichst davon, dass diese das Kapital auch zu Anpassungsmaßnahmen zwingt. Gehst du dabei dann nicht von einem Klassenbewusstsein aus, das heutzutage bei uns eigentlich kaum mehr vorliegt? Liegt nicht vielmehr bei uns ein Klassenunbewusstsein vor, das so gar keinen Weg zu einer kollektiven Widerständigkeit bereithält?
Zum ersten Mal gehe ich davon aus, dass egal wie der Kapitalismus, wie der sein Gesicht verändert, wie die konkreten Formen ausschauen, natürlich ist das ein dynamisches Verhältnis und der ändert ständig die Arbeitsverhältnisse und so weiter. Aber der Grundwiderspruch bleibt trotzdem noch da, der zwischen Lohnarbeit und Kapital, der alles bestimmt, also dein Sein und deine Aufstiegschancen und deinen materiellen Wohlstand oder eben Nichtwohlstand, Gesundheit, Wohnung, Bildung, alles hängt ja von deiner sozialen Realität ab, wie gut oder wie schlecht du versorgt bist oder wirst. An diesem Grundwiderspruch würde ich festhalten, und dass es kein Klassenbewusstsein gibt, da spielen auch mehrere Sachen eine Rolle. Natürlich hat es was damit zu tun, dass die Ost-West-Konfrontation zum Beispiel weggefallen ist, dass jetzt angeblich eben der Kapitalismus und die bürgerliche Gesellschaft halt alternativlos wäre oder die Sieger in Anführungszeichen der Geschichte. Dagegen müssen wir aber schon angehen. Und also was natürlich schwierig ist, ist, dass der Sozialstaat und die sozialdemokratische Strategie, sage ich mal, über die Einbindung, über, ich sage jetzt mal, sozialpartnerschaftliche Gewerkschaften und eben über sogenannte Arbeiterparteien im Parlament, dass diese Integration natürlich, dass dort natürlich viel geleistet wurde. Deswegen würde ich sagen, ich stütze mich auf die betrieblichen Kämpfe plus natürlich schon auch die politischen Kämpfe auf der Straße und die politischen Mobilisierungen und versucht da eben eine Verbindung herzustellen. Also du hast ja in deiner Anmoderation kurz erwähnt, dass ich in der FAU, also in einer libertären Basisgewerkschaft organisiert bin. Das ist unter anderem unser Ansatz, auch mein persönlicher und auch der von meiner Basisgewerkschaft, zu sagen, wir müssen eben diese Verbindung wieder herkriegen, die ja zum Beispiel der DGB wie der Teufel ist Weihwasser scheut, dass nicht in Betrieben nicht politisch diskutiert wird und dass eben auf der Straße bei den politischen Mobilisierungen der Arbeiterwiderstand oder der betriebliche Widerstand eher nicht vorkommt. Diese Verbindung müssen wir eben hinbringen. Und mir ist es schon klar, dass das schwierig ist, aber ich sehe da keinen anderen Weg, weil der Kapitalismus eben in den Betrieben, in der Produktionssphäre am Laufen gehalten wird. Und solange der am Laufen gehalten wird, kann es auf der Straße eine politische Mobilisierung geben, so groß sie auch immer sein mag, solange die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich die Produktion, weiterläuft, ja, geschmiert und ohne größere Störungen, solange brauchen wir über Befreiung und Sozialemanzipation gar nicht zu sprechen, solange das nicht passiert. Das heißt also, ich würde sagen, es gibt die betrieblichen Kämpfe. Es war 200 Jahre lang in der Geschichte so, dass der proletarische oder Widerstand in den Betrieben und die politische, die emanzipatorische Linke deckungsgleich waren. Es war 200 Jahre lang so. Das ist jetzt die letzten 3-4 Jahrzehnte aufgebrochen worden. Und ich würde eher wieder dafür plädieren, dass das wieder zusammengedacht und auch zusammengekämpft wird. Also, dass die emanzipatorische Linke, dass der klar ist, es kann nicht ohne Widerstand in den Produktionsstätten eine Überwindung des Kapitalismus gelingen. Und vielleicht noch einen kleinen Einwurf zu dem Begriff des Proletariats, also im Buch tue ich das nochmal genauer ausführen. Also Proletariat ist mehr als die Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse ist, oder die Industriearbeiterklasse, die momentan 11 Millionen in Deutschland, also aus 11 Millionen Lohnabhängigen besteht, also die Industriearbeiterklasse, das ist der Kern des Proletariats. Aber ich habe ein Verständnis vom Proletariat, das etwa, weiß ich nicht, 75% der aktiven Bevölkerung in der Bundesrepublik beinhaltet. Das heißt also, alle Menschen, also gehören die Erwerbslosen dazu, alle Menschen, die entweder in Lohnarbeit, also ihre Arbeitskraft zum Markt tragen, oder eben erwerbslos sind. Es wäre in etwa 70-75% der aktiven Bevölkerung in der BRD beinhaltet das Proletariat. Also ich meine mit proletarischem Widerstand, den Widerstand in den Betrieben oder die Kämpfe oder die Lohnkämpfe. Ich meine aber damit auch schon Erwerbslosenkämpfe, Kämpfe auch außerhalb der Betriebe, aber soziale Kämpfe halt, weiß ich nicht, Mieten oder gegen Zwangsräumungen, wie jetzt in Berlin ja eine Bewegung entsteht. Also das ist alles für mich proletarischer Widerstand. Proletariat ist also sicherlich weiter gefasst als nur die Industriearbeiterklasse.
Dein Buch teilt sich in 5 Teile. Der erste Teil heißt, am Anfang stand die Spontanität, linksradikale Vorstellung in den sozialistischen Parteien. Das zweite Unterkapitel heißt, Revolution ist keine Parteisache, der Rätekommunismus. Als drittes gehst du auf den Operaismus ein. Dann wird auch der Syndikalismus beleuchtet. Und das letzte Kapitel lautet dann Befreiung und soziale Emanzipation, die Rückkehr der Kolonne Durruti. Eine Analyse verschiedener Aspekte der Arbeiterinnenbewegung, die zum Abschluss dann aber mit der Rückkehr der Kolonne Durruti doch wieder zum Schluss kommt, dass für Befreiung und Emanzipation der romantische Blick nach Spanien gerichtet werden muss?
Nee. Also du hast jetzt alle fünf Kapitel kurz erwähnt, wobei natürlich das fünfte und letzte Kapitel, also mit der Rückkehr der Kolonne Durruti, übrigens nebenbei bemerkt, das war der Titel eines situationistischen Comics aus Frankreich aus den 60er Jahren. Also der Comic wurde halt mit der Rückkehr der Kolonne Durruti überschrieben. Ich habe das halt cool gefunden. Du sagst ja richtig, also es ist kein Zufall, dass ich Rätekommunismus, Operaismus und Syndikalismus als die drei großen antiautoritären Traditionslinien oder Tendenzen oder Erfahrungen der antiautoritären Arbeiterbewegung praktisch erstmal untersuche. Das sind die Quellen, wo ich denke, dass der Emanzipationskampf auch heute noch sich drauf berufen kann, auf diese also rätekommunistische Vorstellungen, arbeiterautonome Vorstellungen und eben syndikalistische Vorstellungen. Beim Syndikalismus gehört natürlich auch der Anarchismus mit rein. Also ich gehöre sicherlich zu den wenigen anarchistisch inspirierten Menschen, die sehr, sehr kritisch die spanische Revolution sehen. Also es ist ganz sicherlich kein romantischer Blick auf Spanien 1936, sondern ein sehr kritischer. Aber für mich ist auch klar, dass ich, soweit ich es überblicken kann, die spanische Revolution sicherlich bisher der weitestgehende, zumindest in Europa, der weitestgehende Versuch bisher war, die soziale Emanzipation zu verwirklichen. Also die Eingriffe in die Gesellschaft und vor allen Dingen in den Betrieben, in der Kollektivwirtschaft, die waren sicherlich die grundlegendsten. Bis jetzt viel, viel stärker und viel mehr in Richtung Emanzipation als zum Beispiel 20 Jahre vorher in Russland und der Ukraine bei der Revolution. Denn da wurde die Kontrolle der Arbeiter in den Betrieben sehr schnell wieder abgeschafft. Und in Spanien ging das sehr viel weiter. Also bei aller Kritik, ich sage das auch immer bei meinen Vorträgen, bei aller Kritik, die ich habe, politischer Art, aber auch wirtschaftlicher, ökonomischer Art, was in Spanien passiert ist, sollte man trotzdem im Hinterkopf behalten, dass man da wohl am weitestgehendsten daraus lernen kann und die fruchtbarsten Schlüsse daraus ziehen kann aus dieser Revolution. Aber wie gesagt, du hast schon recht, das fünfte Kapitel bei mir, das ist dann so die Quintessenz oder die Schlüsse, die ich aus der vorherigen Untersuchung gezogen habe, wobei ich nochmal betonen will, dass die Geschichtskapitel also vor allen Dingen darum gehen, wie die Leute gekämpft haben. Aber das fünfte Kapitel ist so dann, wo ich sage, okay, gegen diese Entwicklungen, gegen diese Entwertung ihrer Fähigkeiten und so weiter haben die Lohnarbeiterinnen gekämpft. Und jetzt schaue ich nochmal genauer an, was sind die Schlüsse, die daraus gezogen worden sind, also jetzt theoretischer Art, aber auch, was muss genau also kritisiert werden an der kapitalistischen Produktionsweise, Stichwort Fortschritt, Glauben, Technologie, Maschinen und so weiter. Das ist alles im fünften Kapitel drin, wo ich mir dann tatsächlich Gedanken mache, wie könnte eine emanzipierte Gesellschaft ausschauen? Also da natürlich nur erste Vorschläge für die Diskussion. Zweitens, wer muss sich wie durchsetzen? Also so ein Unterkapitel im letzten Kapitel heißt ja Klassenmacht gegen Staatsmacht. Also wie ich mir auch vorstelle, dass die Emanzipationsbewegung, wie sich die konkret durchsetzen kann, das kann nur über eine Klassenmacht geschehen. Und Stichwort Basisorganisierung sowohl im Stadtteil wie in den Betrieben und so weiter. Überhaupt, ich sage, es ist zwar der Rätekommunismus und der Operaismus und der Anarchismus und Syndikalismus, auf den wir uns beziehen, aber ich habe schon auch ein Unterkapitel, wo ich alle diese drei Hauptströmungen, wo ich denke, daran kann angeknüpft werden, kritisiere ich aber auch diese drei Bewegungen. Das heißt, ich knüpfe nicht einfach an, sondern ich würde sagen, historisch reflektiert knüpfe ich an diese drei Hauptströmungen der antiautoritären Arbeiterbewegung an.
Soweit Roman Danilog von der FAU München und Autor des Buches Befreiung und soziale Emanzipation, Rätebewegung, Arbeiterautonomie und Syndikalismus, das er am Dienstag, den 5. März, bei uns in Freiburg vorstellen wird.